Das Thema lautet: Vier Hauptstrategien des Teufels zur Zerstörung christlicher Gemeinden. Wie können wir widerstehen? Nun, es gibt viele Strategien des Teufels. Die sind so zahlreich, dass man die gar nicht alle aufzählen kann. Und er denkt sich immer neue Listen auf, um Christen vom Glauben wegzuführen, um Gemeinden zu Fall zu bringen. Ich könnte Beispiele nennen, zum Beispiel übertriebene Gesetzlichkeit als Gegenstück zur Gesetzlosigkeit, zwei große Gefahren, oder auch Streitsucht, Ruhmsucht, Herrschsucht in Gemeinden, Spaltungssucht, Kritikgeist, dass alles einem nicht gut genug ist. Das sind natürlich auch alles Dinge, die Gemeinden von innen her zerstören können. Aber darüber werde ich heute Abend jetzt nicht reden, aber dass wir es einfach mal gehört haben, es gibt noch viel mehr. Heute Abend werde ich mich auf vier Punkte beschränken, die gerade in der Endzeit besonders verheerend sich auswirken bei der Zerstörung christlicher Gemeinden und Werke. Und vieles haben wir durchlitten die letzten Jahre, Jahrzehnte, vieles auch persönlich, manche von uns. Und ich werde schon mal am Anfang die vier Punkte nennen. Das erste ist die Bibelkritik. Das zweite der Zeitgeist. Das dritte die Ökumene. Und das vierte die Pseudo-Charismatik, die falsche Charismatik. Es gibt auch echte Charismen. Zum ersten die Bibelkritik. Sollte Gott gesagt haben, so lautete schon die Frage der Schlange, also Satan steckt ja dahinter im Paradies. Da wird die Autorität Gottes in Frage gestellt und auch die Autorität seines Wortes. Von Anfang an hat der Teufel versucht, Gott und sein Wort zu untergraben. Ja, das kann man nicht so ernst nehmen, das ist nicht so wörtlich zu nehmen. Das hat damals im ersten Jahrhundert gegolten und. Oder das stammt gar nicht von diesen Verfassern, die da geschrieben stehen. Oder das hat Jesus gar nicht gesagt. Und das ist ja nur von Paulus, das gilt für uns nicht. Und vielleicht habt ihr solche Dinge mal gehört, wie die Bibel hinterfragt, relativiert wird in den Punkten, die einem nicht passen. Und da muss jeder von uns sich auch fragen. Hinterfrage ich vielleicht die Bibel in den Punkten, wo es mir nicht passt in mein Leben? Ganz existenziell, ganz grundlegend. Die Bibelfrage ist die entscheidende Frage. Davon hängt alles andere ab. Wenn die Bibel nicht mehr gilt als das feste Fundament, gerät alles andere ins Wanken. Und wenn es dem Teufel gelingt, in einer Gemeinde, in einem Werk oder in einem persönlich, in einem Leben, die Bibel wirkungslos zu machen, dann hat er sein Ziel erreicht. Dann wird alles andere ins Schwimmen kommen. Das erleben wir heute auch bis hinein in Evangelikalismus und Pietismus, in die eigentlich frommen Kreise. Die liberalen Kreise hat der Teufel sowieso schon, aber er versucht jetzt auch in die frommen Kreise einzudringen. Das hat er schon immer versucht, aber gerade auch in der Endzeit tut er das verstärkt. In der Neuzeit strömte die Flut der Aufklärung mit ihrer sogenannten historisch-kritischen Methode über das ehemals christliche Abendland dahin. Und diese historisch-kritische Methode hat bei vielen den Glauben weggespült. Ich habe selber Theologie studiert an einer Universität und habe mir das 7 Jahre anhören müssen in den exegetischen Vorlesungen an der Universität, wie da manches durchaus noch ernst genommen wurde, aber vieles einfach nicht mehr als so wichtig angesehen, als unecht bezeichnet. Und bei vielen meiner Kommilitonen hat das den Glauben weggespült, sehr tragische Entwicklungen. Und es tobt auch innerhalb der pietistisch-evangelikalen Bewegung seit einigen Jahrzehnten immer wieder ein Kampf um die Bibelfrage. Das war schon im letzten Jahrhundert, in den 50er Jahren in den USA, in verschiedenen Seminaren. Zum Beispiel, wenn man denkt, der Konflikt zwischen Fuller-Seminar und Dallas-Seminar. Fuller, was schon lange liberalisiert wurde, Dallas, was noch festgehalten hatte an der Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes. Ich will einfach ein paar Beispiele nennen. Oder auch sogar schon in den 1950er Jahren in der deutschen Gemeinschaftsbewegung. Nicht erst heute, sondern schon in den 50er Jahren gab es Diskussionen über die Autorität der Heiligen Schrift. Etwa der damalige Gnadauer Präses Walter Michaelis hatte da seine Fragezeichen gestellt, schon damals. Heute ist es noch viel massiver. Nun, grundlegend möchte ich jetzt erstmal sagen oder fragen, wo beginnt eigentlich Bibelkritik? Mag sich mancher fragen, wo beginnt die? Beginnt sie erst da, wo die Jungfrauengeburt Jesu geleugnet, umgedeutet oder relativiert wird? Oder da, wo die Wunder Jesu geleugnet relativiert werden oder dass der Sühnetod Jesu oder die leibliche Auferstehung oder Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn oder wo bestritten wird, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, so wie es die Bibel sagt, beginnt da die Bibelkritik. Nun, wenn das bestritten wird, was ich gerade genannt habe, dann ist schon sehr viel gefallen. Dann ist es schon sehr weit fortgeschritten, eigentlich schon zum Ende gelangt. Nein, Bibelkritik beginnt schon viel früher. Zum Beispiel da, wo biblische Schriften gegen ihren Selbstanspruch in verschiedene Quellen aufgeteilt werden. Ihr kennt sicher die Quellenscheidung, Quellenkritik, Fragmentenhypothese und was man alles behauptet. Oder wo die Entstehung der biblischen Schriften in andere Zeit datiert wird, als es die biblischen Schriften selber bezeugen. Zum Beispiel gesagt wird, die Mosebücher, das ist alles viel später als Mose geschrieben, im Exil und wo auch immer das behauptet wird. Oder Daniel, das hat gar nicht Daniel geschrieben, das ist in der Makkabäerzeit, nachdem sich viele schon erfüllt hatte, dann irgendwann Daniel in den Mund gelegt worden. Und was man da alles hört, weil man einfach nicht an Prophetie glaubt. Man glaubt eigentlich gar nicht, dass es Gott gibt, der das prophetisch voraussagen konnte, was etwa im Propheten Daniel steht. Oder Bibelkritik beginnt auch schon da eben, wo die Entstehung der Bücher anderen Verfassern zugeschrieben wird. Oder wo behauptet wird, dass die von Jesus Christus in den Evangelien überlieferten Worte nicht alle selber gesagt hat. Also das, was heute man nicht mehr hören will, das hat Jesus angeblich gar nicht gesagt. Das haben irgendwelche spätere Schreiber hineingedeutet. Das ist auch schon alles Bibelkritik. Oder eben auch, wo behauptet wird, die Bibel sei nicht irrtumslos in naturwissenschaftlichen Fragen, in historischen Fragen und geologischen, geografischen Fragen und so weiter. Also was Glaubensdinge angeht, durchaus noch stehen gelassen manches, aber Naturwissenschaft, ob es die Sintflut wirklich gab global oder die Sechstageschöpfung oder dass Jona von einem großen Fisch verschluckt wurde, da lächelt man dann so drüber. Das glauben ja nur die Kinder und glaubt ihr das oder glaubt ihr es nicht? Ja, möge sich jeder selber prüfen. Ich habe gar kein Problem damit, weil ich an einen allmächtigen Gott glaube. Davon hängt es nämlich ab. Gibt es Gott wirklich, der allmächtig ist, allwissend ist, der Prophezeiung schenken kann? Dann haben wir gar keine Probleme damit, dass Gott in 6 Tagen die Welt erschaffen konnte. Er hätte sie auch in einem Sekundenbruchteil alles erschaffen können. Hat sich aber diesen 6-Tage-Rhythmus gewählt, auch um uns diese Woche zu schenken, damit auch wir diesen Rhythmus haben. So steht es in den 10 Geboten. Denn in 6 Tagen hat Gott die Himmel und Erde geschaffen, steht ausdrücklich dort nochmal, damit es keine Missverständnisse gibt. Nicht nur im Schöpfungsbericht, sondern auch in den 10 Geboten, 2. Mose 20. Ja, und dann sagt man also, ja, die Heilstatsachen Jesu lässt man stehen, aber alles, was da noch so drumherum ist, die Verfasserfragen und die Datierungsfragen und die naturwissenschaftlichen Dinge, das ist alles nicht so wichtig. Hauptsache Jesus, aber nun, man fragt sich, was für ein Jesus dann noch übrig bleibt, der dann selber gesagt hat, wie Daniel sagt und wie Mose sagt und das soll alles nicht mehr stimmen, wird der Jesus selber relativiert und demontiert. Merkt man das noch? Ja, man kann dem Teufel nicht den kleinen Finger geben, er nimmt dann die ganze Hand. Ist uns hoffentlich deutlich. Bibelkritik beruht darauf, dass man gegen die Selbstaussage der Heiligen Schrift, gegen die Selbstaussage, den Offenbarungscharakter des Wortes Gottes leugnet, dass es nämlich von Gott eingegeben ist. Dass man Gottes Wort zum Menschenwort degradiert, dass man dann angeblich mit denselben Methoden erfassen könne wie andere Menschenworte. Und dass man eben die atheistischen Voraussetzungen der historisch-kritischen Methode an Gottes Wort heranträgt. Kritik, Analogie, Korrelation, für die Fachleute gesagt, nach Ernst Troeltsch. Aber das kann man an weltliche Schriften anlegen, aber man darf das niemals an Gottes heiliges Wort anlegen. Diese atheistischen Ausgangspunkte, ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht im Einzelnen erklären, was das alles bedeutet. Aber jedenfalls, das sind atheistische Methoden im Spiel. So als ob es Gott nicht gäbe, betrachtet man sein heiliges Wort. Und das geht nicht, wird Prophetie bestritten, zum Beispiel, oder die Gottheit Jesu und so weiter. Und deshalb gilt es, den Anfängen zu wehren und nicht zulassen, dass Bibelkritik in unsere Gemeinden, in unsere Werke, in unsere Bibelschulen, in unsere Gemeinschaften und so weiter eindringt. Ja, das fängt auch da schon an, wo man gewisse zeitgeistige Entwicklungen hineinlässt und sagt, nehmen wir mal das heikle Beispiel der Frauenordination. Ja. Das war ja jahrtausende lang Tabu in allen Kirchen. Plötzlich sagt man, das hat nur damals im ersten Jahrhundert gegolten, das hat Paulus nur so gesehen. weil es halt nicht mehr an den Zeitgeist passt. Was gilt jetzt, Gottes Wort oder der Zeitgeist? Das sind wir schon bei einem aktuellen Beispiel. Ja, bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts warnte Friedrich Heidmüller, er war der frühere Vizepräses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, warnte er eindringlich vor der sogenannten gemäßigten Bibelkritik. Also es gibt ja die Radikale eines Rudolf Bultmann und seiner Schüler und diese gemäßigte, die ebenso schleichend Stück für Stück vom Wort Gottes wegstreicht. Heidmüller hat schon damals geschrieben, 1963, ich zitiere, so liegen heute die Dinge. Neben dem Haufen der radikalen Bibelkritiker der Bultmann-Schule, die die Bibel wie ein Gebäude auf Abbruch behandeln, daneben steht die lange und breite Front der gemäßigten, also in Anführungsstrichen gemäßigten, bibelkritischen Theologen und Pfarrer, die für die Gemeinde Jesu deshalb eine große Gefahr sind, weil sie durchweg die zentralen Wahrheiten der biblischen Botschaft bejahen und verkündigen, wie sie zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst sind. Aber es hilft alles nichts. Auch sie untergraben und zerstören mit ihrer Bibelkritik das Vertrauen zu der vom Heiligen Geist inspirierten Offenbarung Gottes, wie sie uns im Bibelwort überliefert ist. Zitat Ende, Friedrich Heidmüller. Ja, und das ist heute noch viel mehr so. Heute wird sogar schon in frommen Kreisen auch schon die Homo-Frage diskutiert. So weit sind wir auch schon gekommen, dass auch das nicht mehr klar ist. Es war an sich noch die letzte Bastion, nachdem alles andere schon weggespült wurde. Nun, da sehen wir also, wie weit wir in der Endzeit fortgeschritten sind. Meine Haltung ist, dass ich die Bibel in allen Fragen mit Gottes Hilfe versuche, ich sage es vorsichtig, ich versuche ernst zu nehmen, ich will sie wirklich ernst nehmen, keine Abstriche machen und auch keine Hinzufügungen. Ob mir das immer gelingt, da jeder unser aller Erkenntnis ist Stückwerk, ja, wollen wir demütig und bescheiden bleiben, aber sollte als bibeltreue Christen unsere Intention, Absicht sein, dass wir, so wie es am Ende des Wortes Gottes steht, nichts hinzutun und nichts hinwegnehmen. Und Bibelkritik heißt etwas hinwegnehmen. Und die Sekten tun etwas dazu, zum Beispiel, oder machen auch davon weg. Ja, soweit zur Bibelkritik. Da könnte man jetzt noch vieles sagen, aber erstmal nur so dazu. Das Zweite, wir haben ja noch drei weitere Verführungsstrategien des Teufels. Das Zweite, was auch sehr dramatisch ist heutzutage, ist eben der Zeitgeist. Ich möchte es mal so nennen, Spaßkultur gegen Ernsthaftigkeit. Nun, Gott ist ein Gott, der durchaus auch Humor hat. Er lässt einen Rizus wachsen für den Jona und lauter solche Dinge. Er kann auch mal ironisch sein in Paulusbriefen. Da lasst euch doch ganz verschneiden und solche Dinge. Aber trotzdem dürfen wir Gott und sein Wort niemals lächerlich machen. Da ist eine heilige Grenze. Und ich weiß, dass ich jetzt in manche Fettnäpfchen trete, aber um der Wahrheit willen muss man auch Dinge sagen, die unbequem sind. Nun, wenn man es mal in der Bibel jetzt sieht, wo der Teufel hier Versuchungen bringt, da gibt es zum Beispiel diese Stellen, wo der Teufel den Herrn Jesus lächerlich machen will, indem er ihn zu Schauwundern verleiten möchte. Verwandle doch die Steine zu Brot oder spring von der Zinne des Tempels hinab, dann werden sie an dich glauben und so weiter, ja. Er sollte sich praktisch hier letztendlich oder vom Kreuz herabsteigen, das Erlösungswerk nicht vollbringen. Das ist das, wo der Teufel versucht hat, das Heilswerk Jesu zu untergraben. Und heute, da mag mancher jetzt anders drüber denken, aber ich sehe das so, ist es so, dass leider auch im Evangelikalismus Entwicklungen sind, wo man eine Art, ich sag mal so, Unterhaltungsevangelium in Gemeinden hineingeholt hat. Viele Gottesdienste laufen heute so ab, dass man gar nicht mehr jetzt wie hier zum Beispiel die Kanzel hat und noch ein Kreuz und das Wort Gottes, sondern ich spreche immer von den Tigerpredigten. Wisst ihr, was das ist? Also die laufen mit dem Mikrofon hin und her wie in so einer Fernsehshow und mal da und mal dort und dann, weil die Leute vom Fernsehen halt hier so konditioniert sind, denkt man, damit kann man die Leute abholen. Wenn man da das Buch Esra lesen, ja, er predigte und stand und da war auch eine Kanzel aufgerichtet. Das hat durchaus biblische Grundlagen, unsere Kanzel. Aber heute ist es so, dass man hier das sehr stark dem Zeitgeist und den Medien anpasst. Nur das ist aber jetzt noch nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist es, wenn man durch zeitgeistige Übersetzungen die Bibel selber antastet. Ich denke hier natürlich insbesondere an ein Machwerk, anders kann ich es nicht bezeichnen. Wisst ihr, was ich meine? die Volksbibel mit X, ihr habt es gesagt. Also nicht mit KS, Volks, sondern Volks ist ja praktisch von Underground Comics abgeleitet. Das schreibt man auch mit X. Das sind ganz vulgäre Comics. Ich habe sowas nie gelesen, aber ich habe schon mal davon gehört. Und eben der Martin Dreyer, er war ja auch durch pseudo-charismatische Handauflegung inspiriert, dieses zu schreiben. Das hat mit der Bibel nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz freie Interpretation. Und zwar ist sein Anliegen, er will eben die Jugendliche abholen mit dieser Gossensprache, die sie sprechen, die aber nicht heilig ist. Das ist eine völlig unheilige Sprache. Und meine Meinung ist, ich bin ja schon älter, aber es hat mit dem Alter nichts zu tun, dass Gott niemals eine unheilige Sprache gebrauchen würde, um sein heiliges Wort zu verkündigen. Seht ihr das auch so? Also wenn heilige Dinge verkündigt werden, müssen wir auch eine heilige Sprache verwenden. Keine unsauberen Worte, keine Schimpfworte, keine Fäkalausdrücke. Also wer das nicht mehr merkt, muss schon, Entschuldigung, sehr, sehr verblendet sein. Ja. Hat von der Heiligkeit Gottes nichts begriffen. Gott ist ein heiliger Gott. Er ist auch ein liebender Gott, er ist Liebe, aber die Heiligkeit Gottes ist sehr ernst zu nehmen. Und nun gibt es natürlich auch im Filmbereich Verfilmungen, muss ich doch auch erwähnen, diese neue Serie, die in aller Munde ist, The Chosen, die Erwählten. Klingt ein bisschen sehr kalvinistisch vom Titel her, das ist nur nebenbei gemerkt, die Erwählten. Aber was ich schlimmer finde ist, im Unterschied zu älteren Jesus-Verfilmungen aus den 70er Jahren von Campus für Christus, das ist noch sehr wortgetreu. Man mag zu Filmen stehen, wie man will, Jesus darzustellen, das ist immer eine grenzwertige Sache. Aber da hat man wenigstens noch das Wort Gottes zitiert. Ja. Aber jetzt ist hier über 80% reine Fantasie in diesen Verfilmungen. Also was gar nicht in der Bibel steht, wo Dinge hineingelegt werden, die Jesus nie gesagt hat. Zum Beispiel Matthäus soll ihm helfen bei der Bergpredigt, dass er die besser formulieren kann oder solche Dinge. Ein sehr schwacher, sehr menschlicher Jesus. Aber die Gottheit, die tritt hier sehr, sehr weit zurück. Ja. Und ich finde das gefährlich, weil da entsteht so ein Bild, diese Kumpelbeziehung, ja, was sowieso dieser Zeitgeist entspricht, nicht mehr die Heiligkeit Gottes, sondern so einer wie wir auf unserer Ebene praktisch. Natürlich ist Gott Mensch geworden in Jesus, das würde ja auch niemand bestreiten, aber zugleich ist er doch der heilige Gott, die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und wenn wir über Jesus etwas sagen, predigen oder verfilmen gar, dann muss das eigentlich völlig mit der Bibel übereinstimmen. Wir dürfen auch da nichts hinzufügen. Sonst gilt auch das, was am Ende der Offenbarung steht, auch dem werden dann die Plagen hinzugefügt, die der Mensch dem Wort Gottes hinzufügen möchte. Das ist eine sehr ernste Warnung. Also ich finde solche viel zu freien Übertragungen der Bibel und auch Verfilmungen nicht empfehlenswert. Ja, und dann gibt es auch die Gottlosigkeiten im praktischen Leben sogenannter Gläubiger. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier ein völlig weltliches Leben führen. Das fängt ja auch schon bei der Kleidung an. Und bei unserer Ausdrucksweise, unserem Verhalten, unserem Umgang mit den Menschen. Wir brauchen jetzt auch nicht gesetzlich sein, das ist aber das andere Extrem. Aber wenn wir überhaupt nicht mehr zu unterscheiden sind von der Welt, wenn wir dem Zeitgeist angepasst sind, durch unsere Mode, die wir tragen und so weiter, dann ist das nicht sehr glaubwürdig. Ich sage immer auch unseren Kindern, wir lassen uns nicht von der Mode der Zeit bestimmen, sondern wir als Christen bestimmen die Mode. Und zeigen, wie sich ein Christ anständig zu kleiden hat, anständig zu benehmen hat, anständig sich ausdrückt, um die Heiligkeit Gottes wiederzuspiegeln. Nun, vielleicht muss ich da an der Stelle ein Zitat bringen. Ich kenne diesen Bruder persönlich, noch aus meiner Studienzeit. Er hat ja eine andere Ansicht über Evangelisationsmethoden, als ich die habe. Aber ich möchte einfach mal zitieren, was hier Bruder Volker Geckle sagt, er war als Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus und hat in dem Buch herausgegeben von Hartmut Schmid, das ist auch ein Studienkollege von mir, mit dem Titel Was will der Pietismus, hat er Folgendes geschrieben über fromme Wünsche in veränderter Zeit. Er sagt, ein wichtiger Aspekt der evangelistischen Bemühungen unter den Bedingungen einer postmodernen Gesellschaft ist die umfassende Suche nach zeit- und kulturgemäßen Gemeinschaftsformen. Und weiter, wohl in keinem anderen Bereich der pietistischen Glaubens- und Lebenswelt gibt es so große Spannungen wie auf dem Gebiet der Gemeinschaftsformen. Während die überkommene pietistische Gemeinschaftsstunde ebenso wie die traditionellen Konferenzen sich als überaus formkonservativ zeigen und offensichtlich vor allem die Bedürfnisse älterer Glieder bedienen, Erweist sich die pietistische bzw. evangelikale Jugend im Blick auf Gemeinschafts- und Veranstaltungsformen vielfach als sehr innovativ, kreativ und damit auch progressiv. Er schreibt weiter, entsprechend kommt es heute zu dem skurrilen Phänomen, dass junge Pietistinnen ihrem Glauben mit heißem Herzen und glühender Jesusliebe samstagnachts um 2 Uhr in Hip-Hop-Sprechgesang, Szene-Jargon, mit grellgrün gefärbtem Haar, bauchnabelfrei und mit evangelistischem Anspruch Ausdruck verleihen. Während sich ihre Väter und Großväter in der Gemeinschaftsstunde sonntagmittags um 14 Uhr treffen, um dort dieselben pietistisch-evangelikalen Glaubensinhalte am Brüdertisch zu predigen. Die Töchter schlafen derweil noch aus. Zitat Ende. Nun, ich sage mal, das missionarische Anliegen in Ehren, ja, es ist ja hier ein missionarisches Anliegen, aber es stellt sich hier die Frage, was ist das für ein Christsein, in Anführungsstrichen, das in Hip-Hop-Sprechgesang, Szene-Jargon mit grellgrün gefärbtem Haar, bauchnabelfrei in der Diskothek oder gar bereits im Gemeindehaus, einen evangelistischen Anspruch verkörpern soll. Ermahnt uns nicht die Heilige Schrift selber in folgender Weise, ich zitiere aus Epheser 5, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lockere Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Lebt als Kinder des Lichts, nicht der Nacht, ja, als Kinder des Lichts. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesingen, Sängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also es hört sich für mich hier aus Epheser 5 ganz anders an, als diese seltsame Evangelisationsmethode nachts um 2 in der Disco, wo man genauso aussieht, ja, wie diese an sich bedauernswerten jungen Menschen, die eben sich so entstellen und dieses Nachtleben führen. Naja. Aber solche Ansichten gibt es, sind verbreitet, werden sogar wissenschaftlich begründet. Ich sehe das anders, das stehe ich auch dazu. Prediger Rainer Wagner bringt in seinem Buch Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene einige Beispiele, wie die Verweltlichung in Kreise eingedrungen ist. Er schreibt darüber, vor einigen Jahrzehnten meinten pietistisch geprägte Gemeinden, Musik und Kultur der Welt nutzen zu müssen, um so besser Außenstehende erreichen zu können. Später ging man weiter und hielt weltliche Elemente der Unterhaltungsindustrie auch für die Gestaltung des Gemeindelebens für nötig. Die jüngere Generation sollte so besser angesprochen werden. Und er sagt dann, dieser Gemeinschaftsprediger Rainer Wagner, heute gleichen viele Glaubenskonferenzen in weiten Teilen der Wetten-das-Show des Blödelmeisters Thomas Gottschalk. Ja, selbst Tagungen für Pastoren und Prediger verlaufen in ähnlichem Stil. In Mitarbeiterschulungen versucht man Gemeindeglieder mit Methoden zum Dienst zu motivieren, wie es Unternehmensberater und Motivationstrainer in ihren Seminaren machen. Zitat Ende. Also statt auf den Heiligen Geist zu vertrauen, das Wort Gottes zugrunde zu legen, übernimmt man Methoden des Managements, der Psychologie, all diese Dinge. Ich weiß nicht, ob der Geist Gottes sich damit vereinbaren lässt. Ja. Ich schließe nicht aus, dass es natürlich auch gute Erkenntnisse geben kann, auch in weltlichen Erkenntnissen. Aber brauchen wir das wirklich für Gemeindebau oder geht es nicht in eine falsche Richtung? Wagner berichtet auch von einem, das ist ja fast schon skurril, von einem Mitarbeiterkongress des Nadauer Verbandes und da ist folgendermaßen abgelaufen. Als Auftakt einer Abendveranstaltung schossen sich 2 als Cowboys verkleidete Prediger auf der Bühne der Evangeliumshalle mit Karnevalspistolen nieder. Zwischendurch trat ein blödelnder Hausmeister, eine Art billige Kopie des Saarländer Kabarettisten Heinz Becker auf und gab seine Späße zum Besten. Also Unterhaltung nach bester Manier. Das ist ja lustig, Mr. Bean oder sowas. Aber ob das jetzt in Gottesdienst oder in solche Veranstaltungen gehört, das ist zu bezweifeln. Und dann sagt Wagner noch, das ist der gleiche Verband, in dem ein Pastor Ernst Modersohn, der lebte ja bis 1948, sich fragte, ob es für bekehrte Christen zuträglich ist, Kirchenkonzerte zu besuchen, bei denen nicht bekehrte Künstler geistliche Texte singen. Darüber hat man noch vor 100 Jahren diskutiert. Kann ich in ein Konzert gehen, wenn dann nicht bekehrte Künstler singen? Ja, und heute hat man die Welt in die Gemeinde geholt. Ich möchte auch noch aktuelle Beispiele nennen von Christiwell. Ich habe auch einmal bei Christiwell mitgearbeitet, aber schon ein Weilchen her. Aber bei neueren Christiwells, da gibt es sicher auch gute Veranstaltungen, aber da stand in einer Christiwell-Zeitung Folgendes zu lesen. Und ich denke, Entschuldigung, da ist schon die Grenze zur Blasphemie eigentlich schon überschritten. Da heißt es zum Beispiel in einer Christiwell-Zeitung: Wenn es Nacht wird, ist Miss Christiwell noch lange nicht Schluss. Mit Stille Nacht, Schrille Nacht und Heilige Nacht legen wir die Nachtschicht ein. Das ultimative Angebot: Kultur, Kleinkunst, Gottesdienst, Worship, Chill Out, Nachtschwimmen, Party bis zum Abwinken lassen jede Nacht zum unvergesslichen Erlebnis werden. Schwimmbadfestival, crazy Music und cooler Talk, nasse Action und krasse Effekte, ohne dass du nasse Füße bekommst, also pack die Badehose ein. Also ich gehe auch gern schwimmen, das wisst ihr, aber Schwimmen ist für mich nie ein Gottesdienst in der Weise. Das mache ich nur, damit ich gesund bleibe. Aber das wird ja alles hier vermischt. Und dann aber kommt es jetzt noch weiter. Jesus Dance Experience. Die Dance- und Hip-Hop-Party mit Jesus im Mittelpunkt. Mit Jesus Party machen, sich von ihm begeistern lassen. Dieses Festival bringt dich in Bewegung. Heiße Beats und fette Styles sorgen für den passenden Rahmen. Jesus First heißt hier, Jesus bestimmt den Groove dieser Party und lädt dich ein, den passenden Grundrhythmus für dein Leben zu finden. Welcome to Showbiz, man nehme 100% echte Stars, einen Hauch Klemmer, eine Tasse Games, Spiele, eine Prise Action und würzt dieses spannungsgeladene Gemisch mit den nötigen Vips und Promis und fertig ist das Feuerwerk der Unterhaltung, das Christiwell Showbiz Festival. Und dann noch die Krönung, Lachparade, das Festival für alle, die es lieben zu lachen, Humor, Witz und Spaß ohne Pause. Dabei sind Jesus Christus, Arno Backhaus, die Misteln, David Kadel, Stefan Schneider, Katharina Bruderek, Thorsten Hebel und andere. Jesus Christus ist angeblich auch dabei, bei dieser Lachparade. Also für mich sind da die Grenzen Blasphemie überschritten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mancher mag ja anders denken, aber der Zweck heiligt eben nicht jedes Mittel. Es gibt heilige Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Habt ihr noch Kraft? Wir haben jetzt erst die Hälfte. Ja, dann das Dritte ist die Ökumene. Ökumene. Davor muss ich erstmal ein Stück trinken. Ein großes Thema, darüber habe ich auch viel veröffentlicht. Draußen liegt ein Ökumene-Handbuch und vieles weiteren. Ich will nur so viel sagen. Es gibt ja die Bibel und ich sage mal so, wenn alle die Bibel als einzige Grundlage und nichts als die Bibel und das Wort Gottes ernst nehmen würden, dann dürfte es an sich keine Kirchenspaltungen geben. Das ist auch ganz klar. Natürlich kommt dann das Nächste, die Auslegungsfrage, wie wird die Bibel ausgelegt? Auch da gibt es ganz klare Regeln. Erstmal immer der Wortsinn, so wie es geschrieben steht, und dann der Zusammenhang, der Kontext. Der Kontext entscheidet, ob es wörtlich ist oder ob es ein Gleichnis ist, ein Bildwort. Wenn das alle beachten würden, gäbe es viel, viel weniger Kirchenspaltungen. Das ist einfach mal positiv als Grundlegung für eine echte Vereinigung von Kirchen. Wenn wir alle das Wort Gottes wirklich ernst nehmen würden, dann gäbe es nicht diese vielen Spaltungen. Also Spaltung ist auch Sünde. Aber falsche Vermischung ist eben auch Sünde, beides. Spaltungssucht ist vom Bösen, aber auch die Vermischungssucht, dass man sagt, ach, die ganzen Unterschiede sind nicht zweitrangig. Hauptsache, alle in einem Boot, damit wir möglichst Muskeln zeigen gemeinsam, alle Christen zusammen, Katholiken, Orthodoxe, Anglikaner. Und dann geht es noch weiter. Ich sage mal so, wenn man schon mal auf den ökumenischen Zug aufgesprungen ist, das haben wir oft erlebt bei Leuten, da geht es dann immer weiter. Erst ist es innerchristlich und dann geht es irgendwann weiter mit Islam. Und dann kommen auch noch die anderen Religionen bis hin dann zum Atheismus und dann ist man in Babylon vollends drin, nicht? Das, so sagt die Bibel. Nun, warum ist es eine Verführung Satan? Satan ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und Lüge ist immer, Verführung ist immer die Mischung von Wahrheit und Lüge. Ein Körnchen Wahrheit und dann wieder die Lüge, das ist das Gefährliche. Auch in der Ökumene gibt es gewisse Wahrheiten, aber halt auch Vermischung, biblisches und unbiblisches. Zum Beispiel die katholische Theologie, das ist eine Bindestrich-Theologie. Die haben die Bibel und die Tradition und das Lehramt. Also die Bibel ist eigentlich nur ein Drittel, aber ist noch da, ja, das ist die Wahrheit. Aber dann kommt eben noch die ganzen Kirchenväter-Tradition, die Unfehlbarkeitsbeschlüsse des Papstes und so weiter dazu. Ja, ich kann da jetzt gar nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, es ist leider auch so, dass auch im evangelikalen Bereich man sich sehr stark geöffnet hat, der Ökumene. Das fing auch schon an im letzten Jahrhundert. Und es gab ein Dokument in den USA 1994 mit dem Titel Evangelicals and Catholics Together, Evangelikale und Katholiken gemeinsam. Das wurde von führenden amerikanischen Evangelikalen unterschrieben, zum Beispiel Charles Colson, Richard Land, Brian O'Connell, Bill Bright, Os Guinness, James Packer, Pat Robertson und anderen. Und darin wird gesagt, Evangelikale und Katholiken sind Brüder in Christus. Und es wird dazu aufgerufen, keine Abwerbung zu machen von den Kirchen gegenseitig, also keine Proselyten zu machen. Das Dallas-Seminar hat dem widersprochen, aber man hat es trotzdem weiter propagiert. Auch im deutschen Evangelikalismus gibt es sehr starke ökumenische Bestrebungen. Es war zum Beispiel so, dass schon 1999 die Vertreter von 15 evangelischen Kommunitäten und Vereinigungen in Deutschland an den Papst geschrieben haben und gesagt haben, sie würden ihn unter gewissen Bedingungen als Sprecher der geeinten Christenheit anerkennen. 15 evangelische Kommunitäten, das sind so klosterähnliche Gemeinschaften, die gibt es auch im evangelischen Bereich. Zum Beispiel war das damals die Jesusbruderschaft Nadental, die Christusbruderschaft Selbitz, die Michaelsbruderschaft und die Kommunität Stehauf. Es gab übrigens auch schon im September 2002 eine erste Ökumene-Wallfahrt mit Katholiken, Evangelischen, Evangelikalen auf dem Kreuzberg bei Bischofsheim und so weiter und so fort. Und wenn man heute so in das evangelikale Medienspektrum schaut, also zum Beispiel ERF oder auch Bibel-TV oder Zeitschriften wie Aufatmen, Dran und wie die alle heißen, es ist sehr stark ökumenisch charismatisch. Ich meine, das kann man nicht bestreiten, das ist ganz offensichtlich. Da wird Rosenkranz gebetet, da werden katholische Messen gesendet, Katholiken predigen da auch und so weiter. Nun, ich war selber katholisch, ja, ich weiß, wovon ich rede. Und ich spreche auch den einzelnen Katholiken nicht den Glauben, aber es gibt Katholiken, die kennen gar nicht die katholischen Dogmen, die lesen einfach die Bibel und haben sie vielleicht im stillen Kämmerlein bekehrt. Das wollen wir ja gar nicht ausschließen. Es geht hier um die katholische Dogmatik, also die katholische Lehre. Und da gibt es ja riesige Dogmenbücher, die müsste eigentlich ein Katholik alle glauben. Also Maria Himmelfahrt und die Unfehlbarkeit des Papstes und die katholische Eucharistie und so weiter. Ja, die Reliquienlehre und was da alles dazugekommen ist zur Bibel, was nicht in der Bibel steht. Das muss eigentlich ein frommer Katholik alles glauben. Und dadurch die ganze Sakramentslehre. Und deshalb bin ich mit 18 Jahren, weil ich das in der Bibel so nicht finden konnte, ausgetreten. Aber heute führt man auch Evangelische und Evangelikale wieder nach Rom. Denn die ökumenische Richtung geht immer nur in eine Richtung, Richtung Rom. Der Papst stand auch in Assisi im Zentrum dieser Konfessionen und Religionen, die sich da für Friedensgebete getroffen haben. Also dieser weise Mann praktisch in der Mitte, das ist dieses Integrationsglied der großen Ökumene. Es gibt übrigens auch Katholiken, konservative Katholiken, die sagen, sie wollen mit der jetzigen katholischen Kirche nichts zu tun haben. Die treffen sich in traditionalistischen Bruderschaften, Piusbruderschaft und so weiter und sagen, Rom sei von den Freimaurern unterwandert worden. Das sagen ganz strenge Katholiken eigentlich über Rom. Die wollen damit auch nichts mehr zu tun haben. Das nur zur Info, was auch mal vielleicht zum Nachdenken bringen kann. Ja, also ist nochmal Spaltungssucht die Sünde, aber auch diese Vermischungssucht ist auch gefährlich. Der Maßstab, um eine Strömung zu beurteilen, ist allein die Heilige Schrift. Prüft alle Lehren von allen Kirchen, freie Kirchen, katholische, orthodoxe, anglikanische Kirchen, allein anhand der Bibel, ohne Apokryphen, muss ich noch dazu sagen, auch wichtig zu beachten. Ja, und dann das vierte, Pseudo-Charismatik. Warum Pseudo? Pseudo kommt von Lüge, Lügen-Charismatik. Natürlich gibt es auch, Gott sei Dank, echte Geistesgaben. Und ich hoffe, jeder von uns hat Charismen, Geistesgaben. Aber ich weiß, das ist auch ein heikles Thema. Der Teufel ahmt eben auch geistliche Gaben nach. Wir haben natürlich hier Fachleute uns, die direkt aus der Pfingstwegen kommen, Bruder Karl-Hermann Kaufmann, auch Rudolf Ebertshäuser und andere Brüder, die ich gut kenne. Die haben das selber durchlebt. Ich war nur ein Jahr selber in einer Pfingstgemeinde nach meiner Bekehrung. Die war nicht so spektakulär, aber irgendwann sind sie da auch umgefallen, als sie gemeinsam mit anderen etwas veranstaltet haben. Und wie ist hier gewarnt in der Bibel vor dieser Verführung? In Matthäus 24, Vers 24, schlag's mal auf, in der Endzeitrede, da sagt unser Herr Jesus Christus, nur ein Vers zu dieser Thematik jetzt, Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Ja, die werden die Macht haben, große Zeichen und Wunder zu tun. Sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Also nicht jeder, der hier mit prophetischem Anspruch auftritt, ist ein echter Prophet. Zumal wir heute das Wort Gottes haben. Wir brauchen keine Menschen mehr, die sagen, ich, der Herr, sage euch und ich gebe jetzt zusätzliche Offenbarungen. Das kann nur Verführung sein, denn die Bibel ist abgeschlossen. Ist vollendet. Steht alles geschrieben, was wir für unser Leben und für das ewige Leben brauchen. Nun, Pseudocharismatik. Was heißt das? Also Lügengaben. Welche Hauptlehren hat diese Bewegung? Sie sagen also, die Hauptlehre ist, nach Bekehrung und Wiedergeburt braucht es noch die zusätzliche Geistestaufe. Und diese Geistestaufe ist untrennbar verbunden mit dem Zungen- oder Sprachenreden, der sogenannten Glossolalie. Außerdem werden Heilungen, Prophetien und andere übernatürliche Erscheinungen betont. Nun, ich bin auch überzeugt, dass wir die Geistestaufe brauchen. Aber wann bekommen wir die? In Epheser 1, 13 bis 14 steht, in ihm, also Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist eine Schlüsselstelle. Wir wurden sogar versiegelt mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden, als wir den Herrn Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Und da ist dann auch sogar die Versiegelung, also auch die Wiedergeburt nach Johannes 3 erfolgt. Weitere Stufen gibt es, nach meiner Erkenntnis, in der Bibel nicht. Lass mich gern korrigieren, wenn jemand da was zeigt, aber mir ist es bisher noch nicht begegnet. Es gibt unterschiedliche Arten der Bekehrung in der Apostelgeschichte. Einmal durch die Predigt und dann kann der Geist auch tatsächlich auch durch Handauflegung verliehen werden. Es gibt da verschiedene Arten in der Urgemeinde, aber das heißt nicht, dass es verschiedene Stufen geben muss, sondern als ihr gläubig wurdet, steht in Epheser 1, 13 bis 14. Wie ist es mit dem Zungenreden? Und wie kommt es in Gemeinden hinein? Warum ist es so gefährlich? Nun, weil es oft anfängt bei Menschen, die sehr engagierte Christen sind. Die wollen einfach mehr. Die sagen, mir reicht das nicht aus, das Wort. Ich will einfach Erfahrungen. Ich will mehr mit dem Herrn erleben. Und da merkt ihr, dieses immer mehr haben wollen, das ist auch so ein Fallstrick des Satans, der geistliche Hochmut, wo er Menschen packen kann und dann mit falschen Dingen einwickeln kann. Ich sage immer solchen Menschen, das größte Wunder sind Jesu Wunden am Kreuz auf Golgatha, wo er sein Blut vergossen hat, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Und wenn er Zeichen und Wunder gibt, also Wunder, es gibt auch heute noch Heilungen und mancherlei Führungen des Herrn und auch wunderbare Erlebnisse und Ereignisse, das wird keiner von uns bestreiten. Ja. Aber dann ist es ein Zusatzgeschenk, ist aber nicht so entscheidend. Ja. Aber in dieser, ich sag mal, pseudocharismatischen Richtung und auch in vielen Pfingstgemeinden ist diese Zeichen- und Wundersucht ganz zentral. Und das ist dann ein Fallstrick, wenn man so etwas immer gezielt anstrebt. Wenn es der Herr schenkt, ist was anderes. Aber du sollst dich ja nach dem Herrn ausstrecken, die Erlösung in Anspruch nehmen, ihm nachfolgen. Und dann wirst du auch mit dem Herrn vieles erleben. Ich bin auch schon geheilt worden, auch ohne ärztliche Hilfe. Das ist jedes Mal ein Wunder, aber ich bete einfach. Ist für mich gar nichts Spektakuläres. Da wird man auch nicht hausieren gehen damit oder jetzt auf der Bühne eine Heilungsshow-Veranstaltung machen, sondern das geschieht im Kämmerlein mit den Ältesten. Da ruft man die Ältesten, die Sünden werden bekannt und zwar gegenseitig mit Öl gesalbt und gebetet und dann kann der Herr auch Heilung schenken. Aber gleichzeitig sagt auch die Bibel, dass man zu Ärzten gehen können. Es gibt auch extreme Kreise, die sagen, der Herr ist dein Arzt, du darfst zu keinem Arzt gehen. Das sagen nicht alle Charismatiker, also bitte, ich pauschalisiere nicht. Dann wird es gefährlich. Da sind schon manche gestorben. Und da frage ich nur, wie war das bei Lukas? Lukas war ein Arzt und er war der Begleiter oder ein Begleiter des Paulus, des Apostels. Auch als er im Gefängnis war, hat man ihn diesen Arzt gelassen. Oder er hat auch gesagt, trinke ein wenig Wein für deinen Magen, als Medizin damals gedacht. Und so weiter. Also Medizin ist nicht ausgeschlossen. Also wir dürfen nicht schwärmerisch werden. Und dann gibt es durch das Liedgut kommt es auch oft hinein. Ne? Das sind solche gefühlsmäßigen Lieder, die so in Rauschzustände führen können. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein mit sogenannten charismatischen Chorussen, denn die haben eigentlich den Effekt, wenn man die dauernd wiederholt, dass sie in eine Art hypnotischen Zustand führen oder Trance-Zustand, dass die Nüchternheit, das Wachbewusstsein immer weiter runtergefahren wird. Habt ihr das schon mal miterlebt in der Veranstaltung? Irgendwann dann plötzlich und merkt man gar nicht mehr eigentlich, was man da so tut und man ist schon so ganz abgehoben, fast wie bei einer Droge. Und dann beginnt dieses Geplapper oft bei denen, die das schon geübt haben. Es gibt ja so Ringkurse in manchen Kreisen, bis du Zungen reden kannst. Ist das biblisch? Ich denke nicht. An Pfingsten hat der Herr das geschenkt. Die haben nicht da stundenlang trainiert oder wochenlang, bis sie Zungen reden konnten, sondern diese Sprachenreden, falls es heute noch gibt, ist ja umstritten, ist eine Gabe des Herrn, die er dann schenkt, wenn eine neue Volksgruppe erreicht wurde. So war es in der Apostelgeschichte, eine neue Volksgruppe erreicht, Bestätigung, plötzlich konnten sie diese Sprachen reden, die sie nicht gelernt hatten. So war es auch in Pfingsten, die haben Arabisch und alles Mögliche plötzlich gekonnt, die Jünger. Und ich denke, wenn es das heute noch gibt, dann vielleicht im Urwald, wenn ein Missionar dorthin geht und plötzlich kann er die eingeborenen Sprache. Das ist eigentlich das Sprachwunder. Sprachenreden in biblischer Sicht. Und wenn in der Gemeinde sowas vorkommt, heißt ganz klar, es muss übersetzt werden. Das darf nicht unübersetzt stehen bleiben. Wenn, dann nur mit Übersetzung. Wenn ihr in Gemeinden schon mal wart, wo alle gleichzeitig so etwas plappern, das ist nicht biblisch. Widerspricht völlig 1. Korinther 14. Wenn ihr das wirklich mal lest, 1. Korinther 14, da geht es immer um das nüchterne, verständliche Reden, das wichtiger ist, das ist das Weissagen, viel wichtiger als dieses Glossolalie betreiben, dieses Zungenreden. Der Schlüsselvers die Schlüsselverse in 1. Korinther 14, um das jetzt kurz zu machen, das Thema, habe ich auch schon mal ganze Vorträge darüber gehalten, das will ich jetzt nur kurz anreißen, ist 1. Korinther 14, Vers 13. Der wird oft überlesen, weil er so kurz ist. Da heißt nämlich, darum, wer in Zungen oder Sprachen redet, der bete, dass er es auch, und griechisch steht hier hermeneuein, das heißt dolmetschen kann, auslegen oder übersetzen kann. Also wenn jemand sagt, ich habe diese Gabe, dann sollst du selber es auch übersetzen auch. Es soll nicht unverständlich bleiben. Nun, ich bin da ganz nüchtern, ich sage, nun gut, da kann ich auch gleich verständlich beten. Mir fehlt da eigentlich nichts, wenn ich es dann sowieso wieder übersetzen soll und so. Ja, okay, das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Und wichtig ist auch, was steht in Vers 32 und 33 in 1. Korinther 14, das wird auch oft ausgeblendet, aber das ist auch der Schlüssel dazu. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also wenn jemand jetzt auftritt, ich der Herr sage euch, und dann kommt Unordnung und so, das kann nicht vom Herrn sein. Die Geister der Propheten sind den Herrn untertan, das heißt nämlich weiter, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Sobald Unordnung ist, Tumult, heiliges Lachen, betrunken sein im Geist, umfallen, schreien, das ist niemals der Heilige Geist. Steht ganz klar hier geschrieben, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und deshalb haben unsere Glaubensväter etwa in der Berliner Erklärung 1909 diese damals aufgebrochene Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, abgelehnt. Wer von euch kennt denn noch die Berliner Erklärung, darf ich mal fragen? Ja, doch viele noch. Und da hieß es ja, ich zitiere mal ein paar Sätze daraus. Und bitte, das bezieht sich jetzt nicht auf jedes einzelne Gemeindeglied in Pfingstgemeinden. Da gibt es viele ernsthafte Geschwister darunter. Aber es geht um den Geist, der diese Bewegung inspiriert hat und auch heute weithin inspiriert und auch die charismatische Bewegung, die praktisch ein Kind der Pfingstbewegung ist, die eben in Gemeinden eindringt und nicht eigene Gemeinden bildet, sondern praktisch innerhalb anderer Kirchen wirkt. Das ist der Unterschied. Und damals haben 56 führende Brüder, damals noch aus der Gemeinschaftsbewegung und der Evangelischen Allianz, inzwischen ist ein Pfingstler Allianzvorsitzender, aber damals hat die Allianz noch gewarnt vor der Pfingstbewegung. Damals haben die geschrieben, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Oh, hoppla, das darf man heute kaum noch sagen. Sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemeinsam, Geistererscheinungen. Es wirken in ihr Dämonen, das sind harte Worte, ja, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. Sagt es heute mal in einer Allianzveranstaltung, wo Pfingstler und alles Mögliche dabei sind. Und dann sagen sie noch, und das sind wirklich erfahrene Glaubensväter in 1909 gewesen, ein Elias Schrenk ist heute noch bekannt, Evangelist oder andere. Und dann sagen sie, in vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Der Geist in dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor, dennoch ist es ein falscher Geist, er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen und so weiter treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gottgewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Und so weiter. Ich lese jetzt nicht die ganze Berliner Erklärung vor, ihr könnt es googeln. Berliner Erklärung oder auch in unseren Büchern ist das abgedruckt. Also deshalb ist es traurig, dass man sich dieser Bewegung so geöffnet hat. Und ernsthafte Geschwister in Pfingst- und Charismatischen Gemeinden sollten wirklich prüfen, diese Lehren, was biblisch ist oder was nicht. Und auch vom Zusammenhang her, was in 1. Korinther 14 steht, einordnen. Wir sollten aber diesen Geist nicht in unsere Gemeinden hineinlassen, ist nach wie vor meine Meinung. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen und ein paar Punkte noch nennen für die Umkehr. Wir wollen ja nicht bei der Kritik stehen bleiben, sondern auch eine Therapie von der Bibel her miteinander erkennen. Wo steht der Evangelikalismus, wo stehen unsere Gemeinden? Er befindet sich in einer Krise, eine Krise des Glaubens und des Lebens, die sich bei vielen in der Anpassung an den Zeitgeist und an eine dem Zeitgeist verfallene Kirche offenbart. Und die Wurzel dieser Erscheinungen liegt in einem unklaren Verhältnis zur Heiligen Schrift, also sprich in der Bibelkritik. Würde man die Bibel wirklich ernst nehmen und natürlich insbesondere das Neue Testament, wir sind ja Neue Testament in die Gemeinde, ist klar, dass wir heilsgeschichtlich hier auch denken, aber würden wir das wirklich ernst nehmen, dann wäre gar keine Diskussion über viele Dinge, das wäre alles ganz einfach und klar. Und deshalb muss es eine Bewegung sein, wieder zurück zum unveränderten Wort Gottes. Das Wort, sie sollen lassen starren, das hat schon Martin Luther gesagt. Und das war wirklich eine Reformation, auch nicht in allen Punkten. Ja. Die Täufer sind dann noch weitergegangen als Luther, aber immerhin, das hat damals wirklich eine heilsame Umkehr bewirkt und wäre auch heute wieder dringend notwendig. Der Evangelikalismus sollte umkehren und es sollte die Heilige Schrift und das Erbe der wirklich guten Glaubensväter ernst nehmen. Und so habe ich formuliert 7 Punkte, die sage ich einfach jetzt aus Zeitgründen nur kurz zum Schluss. Erstens, wir Evangelikalen sollten wieder umkehren zum unverfälschten, unverkürzten, unfehlbaren und irrtumslosen Wort Gottes in Gestalt der Heiligen Schrift, nichts hinzufügen und nichts hinwegtun. Keine Bibelkritik, auch nicht sogenannte gemäßigte Bibelkritik. Zweitens, allein der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist soll im Zentrum unseres Glaubens stehen. Insbesondere Jesus Christus als der einzige Weg zu Gott, dem Vater, als der einzige Herr und Erlöser, der das vollständige und vollkommene Opfer für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Also allein der dreieinige Gott, kein anderer Christus, als auch nicht, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, ein Christus in der verwandelten Hostie, das ist nicht das biblische Abendmahlsverständnis, oder auch kein Christus auf einer gnostisch-kabbalistischen Stufenleiter von Geistwesen, ist ja gerade hier in Bad Teinach sehr aktuell mit der kabbalistischen Lehrtafel, oder in einer Ikone und auch kein Christus, der in einer Linie steht mit Show-Unterhaltungskünstlern und Lachkünstlern und ähnliches. Das ist eine gotteslästerliche Verfälschung. Nein, wir sollten Ehrfurcht haben vor Gott. Heilsame Furcht. Das Dritte, wir Evangelikalen sollten mit der biblisch-reformatorischen Erkenntnis ernst machen, dass der Mensch nicht aufgrund seiner eigenen Werke gerettet wird, sondern allein aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch die Erlösung Jesu Christi, die der bußfertige Sünder im Glauben erfasst. Das schließt jede Werkgerechtigkeit aus, genauso wie jede selbst auferlegte Gesetzlichkeit, aber auch ausgeschlossen ist auch jede Vernachlässigung guter Werke und die sogenannte billige Gnade. Also sowohl der Perfektionismus sind unbiblisch, als auch der Libertinismus, die Zügellosigkeit. Perfektionismus heißt, dass ich mich durch eigene Werke erlösen könnte, durch vollkommenes Leben. Keiner von uns ist von sich aus vollkommen, das kann nur der Herr uns schenken. Christus in uns ist vollkommen, aber nicht wir selber. Und Das andere ist eben die Freizügigkeit und Zügellosigkeit. Ich habe mal einen Satz formuliert: Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Das wäre die Zügellosigkeit in Gemeinden. Das darf nicht sein. Das vierte, 7 Punkte, bin bald am Ende. Wir Evangelikalen sollten zurückkehren zu der Erkenntnis und dem Vertrauen, dass Gott die Macht hat, durch sein richtig und das heißt bibeltreu gepredigtes Wort Menschen zu bekehren. Das Wort genügt, allein das Wort Gottes. Wir brauchen keine psychologischen Methoden, keine Managementmethoden, keine irgendwelchen Tricks und Manipulationen, um Menschen zur Bekehrung zu drängen. Das gilt auch für Evangelisationen. Stellt doch wieder das Wort Gottes ins Zentrum und macht das Vorprogramm kürzer. Ich bin nicht völlig gegen ein Vorprogramm, aber das darf nicht im Mittelpunkt stehen. Und auch nicht Menschen im Mittelpunkt, sondern die Predigt. Auch in Gottesdiensten. Es ist immer mehr Vorprogramm und immer weniger Predigt in vielen Gemeinden. Fällt euch das auf? Ist das richtig? Ich denke nicht. Die Rahmenprogramme, die müssen Rahmenprogramme bleiben. Die dürfen nicht das Zentralprogramm werden. Und dann muss auch so verkündigt werden, dass es nicht ein unterhaltungsmäßiges Evangelium wird, sondern wirklich dieses ernsthafte Evangelium, dass der Mensch ein völlig verlorener Sünder ist und allein durch die Liebe des Herrn gerettet wird, durch sein Opfer am Kreuz. Und das lässt sich nicht als Unterhaltung vermarkten, sondern das ist etwas sehr Blutiges und Ernstes, dass der Herr Jesus sein Leben für uns hingegeben hat und dann auch siegreich auferstanden ist. Also kein verweltlichtes, fleischliches Christentum. Fünftens, wir Evangelikalen, ich schließe mich bewusst damit ein, sollten daran festhalten oder es wieder ganz neu lernen, die Wahrheit in Liebe zu sagen und aus Liebe die Wahrheit nicht zu verschweigen. Aus Liebe die Wahrheit nicht verschweigen. Deshalb halten wir auch solche Vorträge, auch die anderen Brüder, wie bei dieser Endzeitkonferenz. Wir müssen die Wahrheit sagen. Wehe, wenn wir die Wahrheit nicht mehr verkündigen, sondern aus Menschenfurcht schweigen. Natürlich kann das auch Verfolgung und Verspottung mit sich bringen, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit sagt, die in der Bibel geschrieben steht. Natürlich sind wir auch korrekturbereit, auch alle Redner, die hier sprechen. Wir lassen uns gerne korrigieren, aber wo es biblisch eindeutig begründet ist, da müssen wir das auch so verkündigen. Viele wollen heute die Wahrheit nicht mehr ertragen und sie hören nur noch eine Verkündigung, wonach ihnen die Ohren jucken. Ohrenjucke, das, was man gerne hören will. Gott ist so lieb, er liebt euch alle und ja, und du bist ja schon okay und irgendwie so in die Richtung. Aber so ist es eben nicht. Wir müssen uns alle bekehren und verändern lassen, von unserem falschen Wege umkehren, Jesus unser Leben schenken und ihm auch nachfolgen. Die Nachfolge ist die Frucht des Geistes. Aber ein Christsein ist tot, wenn wir nicht auch die Nachfolge haben. Auch wenn manche Kreise heute sagen, einfach nur die Gnade. Aber die Gnade beinhaltet auch die Nachfolge und die guten Werke. Es ist nicht so, dass die Werke uns retten, sondern die Werke sind die Frucht des Geistes, sind die Werke des Glaubens und nicht die Werke des Gesetzes. Es wird leider auch oft verwechselt. Sechstens, auch ein sehr heißes Eisen, auch gerade jetzt in Gemeinschaftskreisen wird es wieder ganz stark jetzt diskutiert und auch endlich diskutiert. Und ich habe es so formuliert, schon vor Jahren auch, wir Evangelikalen sollten uns fragen, ob wir auf Gedeih und Verderb in einer Kirche bleiben können, die sich in immer größeren Schritten von Gottes Wort und seinen Geboten entfernt. Also ich bin schon 1998 ausgetreten aus der Landeskirche, ich war dort auch als Vikar tätig einige Jahre, aber ich habe schon damals gemerkt, dass da nichts mehr oder kaum noch etwas zu retten ist, dass die unterwandert wurde durch die 68er, Frankfurter Schule, durch die Studentenrevolution, durch Systemveränderer mit sozialistischem Hintergrund. Es gibt einige gläubige Pfarrer, die da mit Rücken zur Wand stehen, aber es ist von oben her und auch von der Basis her sehr stark unterwandert. Württemberg ist dann noch ein bisschen Ausnahme, aber selbst da wird der Pietismus immer schwächer, auch in den Synoden. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß das. Und die Frage ist, ob man wirklich da die Kraft verpulvert oder nicht, lieber in unabhängigen Gemeinden, wie wir es auch seit etlichen Jahren machen, biblische Gemeinden bauen. Und die wachsen, die haben Zulauf. Wir haben jetzt bauen müssen, weil wir keinen Platz mehr hatten. Jetzt haben wir Platz für bis zu 600 Menschen. Und das ist einfach wunderbar, wenn man sieht, wie die Menschen hungrig sind. Die wollen ja gar nicht vom Glauben weg. Die gehen nur aus einer Kirche raus wo eigentlich fast nur noch Politik verkündigt wird. Ich will das nicht pauschal sagen über alle Pfarrer, das wäre ungerecht, aber das ist die Tendenz. Und manche sind jetzt nochmal aufgewacht, wo ohne Widerspruch auf dem sogenannten Kirchentag in Nürnberg gesagt werden konnte bei der Schlusspredigt, Entschuldigung, wenn ich es zitiere, Gott ist queer. Queer, das heißt, auf der Ebene dieser ganz verschiedenen Geschlechter, die da heute definiert werden, wird er heruntergezogen. Das ist auch eine Gotteslästerung. Und die Dekanin, zum Beispiel in Pforzheim, hat es wiederholt beim ersten Christopher Street Day in meiner Heimatstadt. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Und wer da schweigt, macht sich mitschuldig. Wer da nicht Gottes Ehre verteidigt, wird ein Verräter am Evangelium. Und wer da noch drin bleibt und es unterstützt, auch durch seine Steuern, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich könnte es vom Gewissen her nicht machen. Wir haben schon in den neuen 95 Thesen im Lutherjahr 1996 es folgendermaßen formuliert. Ich zitiere, der einzelne Gläubige ist aufgerufen, anhand der Heiligen Schrift selber zu prüfen, inwieweit seine Gemeinde und Kirche auf der Grundlage des Wortes Gottes steht oder nicht steht. Wo er Abweichungen oder Missstände erkennt, soll er diese öffentlich in seiner Kirche benennen. Handelt es sich um schwerwiegende Missstände und werden diese trotz mehrmaligen Protests nicht abgestellt, bleibt ihm nur entweder das Leiden oder der Kirchenaustritt. Solange es geht, soll der allerdings nicht austreten, sondern auftreten, solange es geht. Die Missstände können jedoch so groß werden, dass für einen Gläubigen aus Gewissensgründen und Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus ein Austritt unausweichlich wird, nämlich dann, wenn eine Kirche als Gesamtheit Gesetze beschließt, die Irrlehre und Sünde gutheißen und verbindlich machen sogar. Synodenbeschlüsse, Landeskirchen, Homosegnung ist ganz normal, gut, Frauenordination, da sage ich schon gar nichts mehr dazu, ist aber auch nicht biblisch. Das wissen wir ja aus den Timotheusbriefen, Korintherbriefen und so weiter. Frauen können viele Dienste tun, Frauenstunde, Kinderstunde, Mission, Zeugnis geben, aber sie sollen nicht lehren und leiten, wo Männer das tun können, wo Männer da sind. Ja, das, so verstehe ich hier das Neue Testament. Aber zum Kirchenaustritt nochmal zurück. These 49 haben wir damals gesagt, tritt der Gläubige aus einer Kirche aus, die sich in ihren Grundartikeln und Lebensäußerungen sehr weit von der Heiligen Schrift entfernt hat, dann darf er gewiss sein, dass er nicht aus der Kirche Jesu Christi austritt, sondern nur aus einer Institution, die sich zu Unrecht noch Kirche nennt. Die wahre Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, die auch nicht vollkommen ist, aber deren Glieder sich doch um ein Leben aus der Kraft Christi und nach den Lehren der Heiligen Schrift bemühen, diese wahre Kirche, die lebt außerhalb dieser Institution weiter und findet neue Formen ihrer Gemeinschaftsbildung. Nur für diese gilt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ja, das war der sechste Punkt und jetzt der siebte und letzte. Wir Evangelikalen sollten in froher Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus entgegenschauen und bereit sein für den Eintritt in sein Reich. Wir werden diese Tage noch hören bei der Endzeitkonferenz, die Zeichen der Zeit mehren sich, dass der Herr bald kommt und seine Gemeinde um sich schart. Wir sollen aber nicht in den Fehler verfallen, den Termin ausrechnen zu wollen. Das haben leider auch manche pietistischen Väter, zum Beispiel Albrecht Bengel gemacht. Ich war ja im Bengelhaus auch selber Student. Da hat er leider auch angefangen zu rechnen, 1836 und was da rauskam, aber ist alles nicht eingetroffen. Nein, aber wir sollen alle Zeit wachsam sein und bereit, wenn der Herr kommt. Und wir sollen, solange wir noch hier sind, andere Menschen in Wort und Tat zur Nachfolge Jesu einladen. Durch Mission, Evangelisation und Diakonie, so wie es die Heilige Schrift gebietet. Und wie es die Väter des Pietismus, der Erweckungsbewegung und der Gemeinschaftsbewegung immer getan haben. Dazu möge der Herr uns helfen. Amen. Ich möchte mit uns beten und zweites geht euch bitten, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust, auch noch in dieser Endzeit. Wir sehen aber auch, wie die Abfallbewegung im Gange ist, wie viele Christen lau geworden sind, wie viele Gemeinden verweltlicht sind oder sich vermischt haben mit unbiblischen Lehren. Herr, wir bitten dich, schenk, dass dein Wort wieder wirklich ernst genommen wird in allen Kreisen und dass die Herzen und wir alle immer wieder umkehren zu dir hin und dass wir festbleiben in dir und nicht wegkippen, bewahre uns davor, denn es heißt, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Und da, wo schon der Zeit- und Weltgeist, die Vermischung eingedrungen sind, da schenke Erkenntnis, dass es wieder hinausgefegt wird, dass Umkehr geschieht, Herr. Schenk du Gnade, dass vor allem auch dein heiliges Wort wieder ganz ernst genommen wird und dass dann auch Einigung geschieht zwischen denen, die dich wirklich lieben, aber auf der allein biblischen Basis. So loben und preisen wir deinen heiligen Namen. Amen. Amen.